NDR Info. Themen des Tages.
Es passierte vergangene Woche in Ceuta. Zehntausende junge Menschen schwammen über das Meer oder kletterten über den Grenzzaun irgendwie rein in die Stadt, egal wie, jetzt oder nie. Getrieben offenbar von einem haltlosen Gerücht, Spanien würde sie reinlassen, nach Europa und hinein in die EU. Die Bilder aus Ceuta, die hatten in Windeseile alle aufgeschreckt in Madrid und Brüssel, in Rom, Berlin, Kopenhagen. Die EU-Mitglieder jedenfalls gerieten sofort in helle Aufregung. Welche Lehren kann Europa aus dem Chaos dieses einen Tages ziehen? Um diese Frage kümmern wir uns jetzt in den NDR-Info-Themen des Tages. Außerdem wagen wir heute Abend mal den Blick nach vorn. Kommt in Deutschland die Wehrpflicht zurück? Und wenn ja, wann? Und was heißt dann auch, dass für die, die nicht zum Bund wollen, müsste dann der Zivildienst zurückkommen? Das Familienministerium beschäftigt sich schon mit diesem Szenario, eines unserer Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 4. August. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Manchmal ist es nur ein Gerücht, gezielt gestreut möglicherweise und dann in Windeseile über die Handys verbreitet. Eine echte Erklärung dafür, was da vergangene Woche in Marokko eigentlich geschehen ist, gibt es auch heute noch nicht. Marokko jedenfalls weist die Verantwortung für den Sturm der Menschen auf die spanische Exklave Ceuta weit von sich. Wir sind nicht die Polizei Europa, hieß es da außerdem aus der Hauptstadt Rabat. In Brüssel wiederum, da hätte man sich so oder so auf jeden Fall mehr Polizei gewünscht. Heute haben die EU-Innenminister darüber beraten, wie man denn künftig solche Szenen wie die in Ceuta verhindern kann. Ich habe mich kurz vor dieser Sendung mit unserem Brüssel-Korrespondenten Thomas Spickhofen darüber unterhalten. Gab es da denn überhaupt irgendwelche neuen Beschlüsse heute zum Grenzschutz? Also welche, die nicht längst in unserem gemeinsamen Asylsystem geregelt sind?
Also neue und gar konkrete Beschlüsse würde ich das nicht nennen, sondern eher eine Bestätigung und Stärkung dessen, was ohnehin vorgesehen ist. Also stärkere Kooperation mit Drittländern, also mehr als nur Migrationssteuerung, da gehört auch Handel dazu, da gehören Visaregeln dazu, Entwicklungshilfe und solche Sachen. Eine schnellere Rückführung von Asylsuchenden, wenn der Antrag abgelehnt wird. Im Fall Marokko wäre das wahrscheinlich sogar sehr schnell gegangen, weil es ja auf der Liste der sicheren Herkunftsländer steht. Eine Stärkung der Außengrenzen, da ist man sich auch drüber einig gewesen, soll es geben. Ein neues Mandat für Frontex ist gerade auch in Arbeit, das mehr Überwachung und mehr Kompetenzen durch Frontex erlaubt. Schleusernetze zerschlagen, ja, das sind alles Dinge, die bekannt sind und die jetzt wenig konkret waren. Vielleicht das Konkreteste war der Vorschlag der Kommission, Frühwarnsysteme einzurichten, weil man ja auch wirklich sehr überrascht wurde durch die Dynamik, die da auf einmal entstanden war, durch die Zehntausenden Menschen, die da gekommen sind. Also ein Frühwarnsystem einzurichten, die Kapazitäten dafür zu stärken, vielleicht in Zusammenarbeit mit Europol. Das ist so das gewesen, was man vielleicht als Beschlüsse bezeichnen kann. Aber es ging ja, glaube ich, auch darum, ein bisschen den politischen Scherbenhaufen der vergangenen Tage aufzuräumen.
Über diesen Scherbenhaufen wollen wir gleich nochmal sprechen, aber so ein Frühwarnsystem, da werde ich dann doch neugierig. Wie kann sowas funktionieren?
Also konkret hat sich da niemand zu geäußert, aber die Problematik ist ja schon klar. Man kann, wenn man sieht, dass ab Mittwoch, Donnerstag auf einmal in sozialen Netzwerken, in verschiedenen Foren auf einmal eine solche Dynamik entsteht, schon darauf reagieren und steuernd vielleicht eingreifen. Es war ja jetzt nicht so, dass unmittelbar 40 oder 50 oder 60.000 Menschen, das sind so die Zahlen, die ja im Moment kursieren, ohne wirklich handfest gemacht zu werden, also dass diese Zehntausende von Menschen unmittelbar auf einmal in Ceuta standen, sondern nach allem, was wir wissen, war das eine Welle, die sich in verschiedenen Foren aufgebaut hat, über mehrere Tage hinweg und dann auf einmal zu dieser Eskalation Ende vergangener Woche geführt haben. Und wenn man sowas frühzeitig erkennen könnte, über verschiedene Wege, Europol wird da genannt, manchmal werden auch Geheimdienste genannt, dann wäre das sicherlich für alle Seiten hilfreich.
Dann schauen wir doch nochmal zurück auf die vergangene Woche, auf diesen Scherbenhaufen, von dem Sie da gesprochen haben. Man darf ja bei der Debatte heute auch nicht vergessen, die Menschen, die da für einen knappen kurzen Tag in Ceuta waren, die waren zwar auf spanischem Boden, aber ja immer noch weit weg von unserem gemeinsamen Schengen-Raum. Und trotzdem drohten da die Dänen oder auch die Italiener damit, man müsse jetzt bitte schön sofort die Binnengrenzen dicht machen, Spanien womöglich sogar aus dem Schengen-Raum rausschmeißen, was gar nicht geht. Also was ist da im Rückblick alles schiefgelaufen in dieser aufgeregten Diskussion in Europa?
Ich glaube, rückblickend kann man sagen, dass manche da zu schnell und zu hektisch reagiert haben. Aber wenn wir uns die Situation von Mittwoch, Donnerstag nochmal vorstellen, als eben, wir haben gerade darüber gesprochen, überraschend auf einmal viele tausend Menschen dort in Ceuta ankamen. Ja, es ist richtig, sie kamen nicht im Schengen-Raum an, aber der Grenzübergang nach Schengen und die Grenzkontrollen dort standen ja wirklich nur wenige Meter entfernt. Gut gesichert, aber nur wenige Meter entfernt. Und im ersten Moment mag dabei vielen, auch Politikern, der Eindruck entstanden sein, da rollt wieder eine Situation des Kontrollverlustes auf uns zu. Erinnerungen an 2015, 2016 wurden wach. Und natürlich die politische Erfahrung, das können wir nicht nochmal riskieren. In eine solche Situation wollen wir nicht noch einmal kommen. Das, glaube ich, war der Auslöser dafür. Und dann kann man in der Tat fragen, warum muss man hektisch reagieren? Kann man dann nicht, wenn man mit ein bisschen Fachkenntnis da drauf guckt, schon gleich sehen, dass eigentlich eine unmittelbare Bedrohung des Schengen-Raums dort gar nicht so stattfindet. Und ich glaube, das alles musste heute noch einmal aufgearbeitet werden. Und ich fand es ganz interessant, dass in der Schlusserklärung dann eine große Solidarität mit Spanien geäußert wurde. Magnus Brunner, der Migrationskommissar, der heute an der Sitzung, an dieser Videoschalte teilgenommen hat, sprach von einer großen Solidarität aller mit, einer vollständigen Solidarität aller mit Spanien am Tisch, am virtuellen Tisch. Also das ist schon dann sehr, sehr ungewöhnlich gewesen, denn diese Solidarität war vorher ja so nicht zu erkennen. Und es gab einen großen Dank auch in der Schlusserklärung für die schnelle und kluge Handlungsweise der spanischen Behörden in dieser Situation in Ceuta.
Nur ist da ja immer auch von Push- und von Pull-Faktoren die Rede. Man müsse den Menschen, die in Marokko keine Perspektive hätten, helfen, sagt da zum Beispiel der EVP-Vorsitzende Manfred Weber. Was bietet die EU den Marokkanern jetzt eigentlich an?
Es gibt ja ein Kooperationsabkommen mit Marokko, das ist schon einige Jahre alt. 2013 wurde es abgeschlossen. Seither gab es mehr als 2 Milliarden Euro Unterstützung für Marokko. Es gibt auch Vereinbarungen zum Aufbau eines Grenzschutzes, eines gemeinsamen oder zur Sicherung der Grenzen. Und es gibt Wirtschaftshilfe für Marokko. Das ist ja der Weg, den die EU auch mit vielen anderen Ländern, Tunesien, Ägypten und vielen anderen geht, um ihnen zu helfen, im Land diese Leute zu halten. Natürlich hat die EU selbst auch ein Interesse an qualifizierter Zuwanderung, das wird ja immer wieder betont, aber es soll eben eine kontrollierte Zuwanderung sein. Und da stand man, glaube ich, jetzt in diesem Moment vor der Frage, ist das eine qualifizierte Zuwanderung? Nein, natürlich nicht, aber wir brauchen diese Menschen trotzdem und deshalb gibt es weiterhin diese Kooperationsabkommen, zum Beispiel eben auch mit Marokko.
Die EU-Innenminister haben über mögliche Konsequenzen nach ihrem Streit beraten. Das waren Einschätzungen und Hintergründe mit Thomas Speckhofen in Brüssel. Ja, und wir schauen jetzt nochmal dahin, wo dieses Ceuta-Drama in der vergangenen Woche angefangen hatte, nach Marokko nämlich. Unser Korrespondent Stefan Ehlert schildert uns, wie man denn in Marokko selbst mittlerweile über das denkt, was da passiert ist.
Ganz offen äußert sich da kaum jemand, aber ich glaube schon, dass viele es als Versagen der eigenen Staatsorgane sehen, vor allem auch, weil so viele Menschen ums Leben gekommen sind bei diesem Ansturm auf Ceuta. Manche auch noch vermisst werden, das macht die Runde und ganz stark wird diskutiert die Frage, was passiert mit den Minderjährigen in spanischer Obhut, vor allem mit den Mädchen. Menschenrechtler, die sagen, es muss anständig aufgeklärt werden, wir brauchen eine andere Politik für die junge Generation. Oder auch die Islamisten, die Gemäßigten, die wollen eine nationale Kommission zum Thema Migration gegründet haben. Es ist Bewegung drin, die Regierung hat sich jetzt geäußert, der Innenminister hat gesagt, Fake News sind die Ursache, der Außenminister hat einen Hintergrund gegeben mit Journalisten, der Premier wurde aus dem Urlaub zurückberufen, nach nur 2 Tagen. Man ist nervös. Die Politiker weisen darauf hin, dass sie ja generell sehr viel tun für die Migrationsabwehr im europäischen Auftrag. Allein in den letzten beiden Jahren wurden 170.000 Überfahrten verhindert. Ich selber habe es gesehen an der Küste der Westsahara, nahe dran an den Kanarischen Inseln. Da steht alle paar hundert Meter ein Soldat und passt auf, dass keiner mit dem Boot ablegt. Die Frage ist immer, wie verlässlich ist das und wann gehen in Ceuta das nächste Mal die Tore hoch? Ich glaube, da müssten sich Marokkaner und Europäer besser verständigen, ob Frontex da die Lösung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Marokko kriegt das auch selber in den Griff, hat aber angedeutet, wir sind auch dankbar, wenn es dafür mehr Unterstützung gibt. Im Moment zahlt Europa etwa 270 Millionen Euro im Jahr in Marokko. Vielleicht erwartet man in Zukunft etwas mehr.
Ja, bleibt die Frage, wie man es denn erklären kann, dass vor allem junge Menschen ja immer wieder versuchen, das Land zu verlassen. Das klingt ja alles erstmal einigermaßen paradox. Die jüngeren Menschen wollen weg aus Marokko, obwohl doch das Land gerade einen Modernisierungsschub erlebt wie noch nie.
Marokko ist eines der modernsten, entwickelsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder Afrikas. Aber die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch. Bei den Jugendlichen liegt sie ungefähr bei 30% in diesem Jahr nach aktuellen Zahlen. Aber selbst wenn du einen Job hast, verdienst du ganz wenig. Und damit sind viele sehr unzufrieden. Die sagen, mit 350 Euro im Monat kann ich hier keine Familie gründen. Ich kann nicht den Lebensstandard erreichen, den ich haben will. Wir haben auch hier natürlich Rekordtemperaturen, aber die wenigsten können sich eine Klimaanlage und den Strom dafür leisten. Also es gibt durchaus noch eine soziale Misere. Auf der anderen Seite sind eben die Löhne niedrig und das macht Marokko attraktiv für Investoren von außen. Also niedrige Strompreise, niedrige Löhne, großes Arbeitskräfteangebot, politische Stabilität. Manche Städte, manche Orte, die Industriegebiete in Dakhla im Süden, in der Westsahara wird gerade der größte Atlantikhafen Afrikas gebaut. Tangermed ist der größte Hafen Afrikas jetzt schon, größer als Hamburg. Wir kriegen das alles gar nicht so richtig mit in Deutschland, was hier abgeht. Eine Autoindustrie, Batterien, Phosphat hatten sie schon immer. Filmindustrie, Odyssee, wurde zum großen Teil auch in Marokko realisiert. Also hier tut sich einiges und wir in Europa hoffen ja zum Beispiel nicht nur auf Arbeitskräfte aus Marokko, Fachkräfte, sondern auch auf erneuerbare Energien, zum Beispiel grünen Wasserstoff. Aber man spricht eben vom Marokko der zwei Geschwindigkeiten. Das betrifft zum einen den ländlichen Raum, wo eben nichts in der Art stattfindet. Das betrifft zum Teil vernachlässigte und auch politisch möglicherweise nicht ganz beliebte Regionen, wo es öfter mal Proteste gab. Und natürlich haben wir hier eine soziale Schere in dem Land. Es gibt die, die mehr profitieren und die, die gar nicht profitieren. Und das ist eine Frage auch der demokratischen Verhältnisse oder der undemokratischen Verhältnisse. Da wird auch nicht offen drüber diskutiert.
Soweit also unser Korrespondent für die Maghreb-Staaten. Stefan Ehlert war das im ARD-Studio in Rabat.
NDR Info. Die Meinung.
Die EU, Ceuta und die Folgen. Hören Sie dazu einen Kommentar von Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio in Brüssel.
Die Europäische Union erinnerte in den letzten Tagen an einen Hühnerhaufen, der den Fuchs gesehen hat. Aufgeschreckt von tausenden Migranten rannte jeder Regierungschef und jede Regierungschefin in eine andere Richtung. Da wurde gehackt und geflattert, eine besonnene Stimme suchte man vergebens. Dabei war doch nun alles so schön in der neuen Asylreform geregelt. Wenn ein junger Mann, sagen wir aus Marokko, EU-Boden betritt, werden seine Daten erfasst, seine Gesundheit und seine Lebenssituation gecheckt und dann wird entschieden, ob er Chancen auf einen Asylantrag hat oder nicht. Wenn keine Chance auf Asyl, ist die nächste Station das sogenannte Aufnahmezentrum, wo innerhalb von wenigen Wochen über seine Zukunft entschieden wird. Hat er keine in der Europäischen Union, wird er wieder zurückgeschickt. So die Theorie. Die Praxis haben wir am Wochenende erlebt, wenn plötzlich nicht 500, sondern 50.000 junge Menschen in die EU stürmen. Sie wissen nichts von der Asylreform GEAS, sie wollen gar kein Asyl, sie wollen einfach ein besseres Leben. Auf diese Migranten, die wahrscheinlich die Mehrheit sind, ist die EU nicht vorbereitet. Das ist die erste Lehre aus Ceuta. Die zweite, die 27 Mitgliedstaaten wurden von der Situation komplett überrascht. Dabei haben sich die jungen Menschen nicht über Nacht ins Meer gestürzt. Nach allem, was man bislang weiß, hat sich die Welle langsam über Social Media aufgebaut. Solche Entwicklungen muss die EU künftig notfalls über ihre Geheimdienste im Blick haben. Europa muss wissen, was an seinen Grenzen passiert. Illegale Migration wird von Staaten genutzt, die der Europäischen Union schaden wollen. Warum Marokko diese unkontrollierte Migration zugelassen hat, ist immer noch unklar und muss aufgeklärt werden. Es hat wahrscheinlich auch etwas mit der schwierigen Nachbarschaft zu Spanien zu tun. Und damit sind wir bei der dritten Lehre aus Ceuta. Die Solidarität in der EU ist so fragil wie ein Hühnerei. Sobald Druck ausgeübt wird, geht sie kaputt. Pedro Sanchez mit Vorwürfen zu überziehen, statt ihm beizustehen, war schäbig. Ja, er betreibt oft eine andere Politik als zum Beispiel seine Nachbarin, die Rechtspopulistin Giorgia Meloni. Spanien erteilt Arbeitsvisa an Migranten, die dringend im Land gebraucht werden. Man kann das als ungewollten Anreiz verstehen oder als kluge Wirtschaftspolitik. Spanien steht wirtschaftlich jedenfalls besser da als viele andere EU-Staaten, zum Beispiel Deutschland. Das Wochenende war keine Sternstunde Europas. Die Solidarität, die man bei Waldbränden und anderen Katastrophen gerne praktiziert, setzt beim schwierigen Thema Migration regelmäßig aus. Alle, die der europäischen Gemeinschaft schaden wollen, wissen jetzt, wie schnell diese die Nerven verliert. Es war ein Test, sagte der zuständige EU-Kommissar Markus Brunner heute in Brüssel. Bestanden hat ihn die EU nicht.
Die Meinung von Sabrina Fritz, das war der Kommentar hier auf NDR Info. Der Widerstand gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, die wächst. Wir haben auch gestern schon hier ausführlich in den MDR-Info-Themen des Tages darüber berichtet. Inzwischen sprechen sich gleich 7 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dagegen aus, darunter alle 5 ostdeutschen Regierungschefs. Und das ist dann doch eine ganze Menge. Ann-Kathrin Mellmann.
Die ostdeutschen Ministerpräsidenten sowie die SPD-Länderchefs aus dem Saarland und Bremen argumentieren, wer 45 Jahre gearbeitet und Beiträge gezahlt habe, müsse auch künftig ohne Abschläge früher in Rente gehen können. Die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger von der SPD nennt die geplante Abschaffung eine große Ungerechtigkeit. Das Rentenpaket müsse deshalb an diesem Punkt nachgebessert werden. Kritik kommt auch vom Bundestagsvizepräsidenten Bodo Ramelow. Der linken Politiker hält die Debatte über die sogenannte Rente mit 63 für zu eng. Das eigentliche Problem sei die zunehmende Altersarmut in Ostdeutschland. Darauf müsse sich die Politik konzentrieren. Unionsfraktionschef Thorsten Frey lehnt Änderungen am Rentenpaket dagegen ab. Die Koalition habe vereinbart, die Vorschläge der Rentenkommission vollständig umzusetzen. Wer jetzt einzelne Maßnahmen herausnehme, gefährde das Gesamtkonzept.
Ja, und über diese Rentenkommission wollen wir jetzt noch mal reden. Die hatte ja statt der beitragsfreien Rente nach 45 Jahren so eine Art Härtefallregelung in ihren Vorschlag mit aufgenommen. Was genau nun diese Regelung beinhalten würde und wer bisher von der sogenannten Rente mit 63, die, Klammer auf, ja, die gilt jetzt eigentlich auch schon erst bei 64 Jahren und 4 Monaten, Klammer zu, wer davon profitiert, all das erklärt Dagmar Pepping.
Im Zuge der Diskussion um höhere Altersgrenzen darf nicht aus dem Blick geraten, dass zahlreiche Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Regelsaltersgrenze erwerbstätig sein können. So steht es im Abschlussbericht der Rentenkommission. Wenige Seiten hinter der Empfehlung, den abschlagsfreien Renteneintritt für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Die sogenannte Rente mit 63, möglich nach 45 Beitragsjahren. Für Menschen, die in den letzten Jahren vor der Rente mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, empfiehlt die Kommission eine Härtefallregelung. Wenn eine individuelle Gesundheitsprüfung ergibt, dass diese Menschen nachweislich nicht mehr in ihrem langjährigen Beruf arbeiten können, sollen sie einen vereinfachten Zugang zu einer Art Schutzrente erhalten. Sie könnten, so schlägt es die Kommission vor, ohne Abschläge 2 Jahre vor der Regelsaltersgrenze diese Rente erhalten. Mit Abschlägen wäre der Rentenzugang weitere 3 Jahre vorher möglich. Voraussetzung in beiden Fällen 35 Versicherungsjahre. Auf Neu- und Anpassungsqualifizierungen für diese Menschen soll verzichtet werden. Die Rentenkommission der Bundesregierung schlägt darüber hinaus vor, Präventionsmaßnahmen zu verbessern. Das soll helfen, dass Menschen länger erwerbstätig bleiben können. Außerdem sollen Menschen, die bereits eine Erwerbsminderungsrente erhalten, stärker dabei unterstützt werden, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die Rentenkommission hatte in ihrem Bericht hervorgehoben, dass von einem abschlagsfreien früheren Rentenzugang vor allem Besserverdiener, Gesündere und Männer profitieren. Geringverdiener, Personen mit weniger stabilen Erwerbsbiografien und Frauen haben kaum eine Chance, sie in Anspruch zu nehmen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kommission, der CDU-Bundestagsabgeordnete Pascal Reddig, warnt davor, einzelne Teile aus dem Gesamtpaket herauszulösen. Dann könnte das ganze Haus der Rentenreform zusammenbrechen, so Reddig.
Und wir bleiben nochmal in Berlin in den Themen des Tages. Denn der Innenausschuss des Bundestags, der hat sich heute zur Videokonferenz getroffen mit Bundesinnenminister Dobrindt und mit Vertretern der Sicherheitsbehörden. Es ging um den Anschlag am Rande des Christopher Street Day in Berlin. Eine Frage ist ja der künftige Umgang mit Gefährdern. Der mutmaßliche Attentäter war als Gefährder eingestuft, aber auf freiem Fuß. Diskutiert wird nun über eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale schildert uns, wo im Ausschuss, aber auch im Bund und in den Ländern dabei die Argumentationslinie verläuft.
Also es geht natürlich darum, und das ist auch gerade Linken und Grünen wichtig, die eben diese Sondersitzung heute hier im Bundestagsinnenausschuss vorangetrieben haben, dass man sich einmal anguckt, was ist in diesem Fall schiefgelaufen und was könnten rechtliche Änderungen da vielleicht bringen. Das ist erstmal natürlich eine Aufklärungsarbeit, die noch eine Weile dauern wird. Und dann geht es eben um die Vorschläge, die vom Bundesinnenminister auf dem Tisch liegen, also Verschärfung des Jugendstrafrechts, mehr elektronische Fußfesseln und Präventivhaft für Gefährder. aber inzwischen noch mehr Vorschläge, die von Unionspolitikern kommen, die dann auch das Ausländerrecht betreffen, die Gefährder, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, betreffen. Das sind Regeln, die gehen da natürlich weit über diesen konkreten Fall hinaus, aber auch die kommen jetzt wieder neu in die Debatte. Der Bundesinnenminister will sich wohl in einem schriftlichen Statement heute nochmal äußern. Da können wir dann raus ablesen, ob er quasi über diese drei Punkte hinaus noch Forderungen stellt. Ansonsten kommt jetzt, glaube ich, erstmal eben ein Prozess in Gang, der eben auch in den Bundesländern stattfindet, wo man genau guckt, welche dieser Maßnahmen, die ja heute schon möglich sind, werden wie angewendet. Also zum Beispiel elektronische Fußfesseln und Präventivhaft. Ich fand das ganz bezeichnend, dass gerade hier in Berlin, wo auch die Landesgesetze vor einiger Zeit verschärft worden sind, jetzt nach diesem Attentat nochmal Gefährder auch eben mit elektronischen Fußfesseln ausgestattet worden sind. Also da gibt es auch eine direkte Reaktion, wo man sieht, dass man im Rahmen der bestehenden Gesetze sicherlich einiges auch noch etwas mehr ausschöpfen kann. Immer noch einmal dazu gesagt, Fußfesseln und Präventivhaft sind wirklich Eingriffe in Grundrechte dieser Menschen. Deshalb muss immer ein Gericht entscheiden und es muss immer eine sehr, sehr konkrete Gefahr belegt werden, dass jemand zum Beispiel einen Anschlag plant.
Viele von uns, die wie ich schon so ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben, die kennen noch diese alten Fragen, ob wir denn gedient hätten, ob wir stattdessen den Wehrdienst verweigert und Zivildienst geleistet hätten. Lange her. Aber wir wissen das ja alle, die Wehrpflicht könnte möglicherweise zurückkehren. Zumindest dann, wenn die Bundeswehr ihren Personalbedarf nicht länger über Freiwillige abdecken kann. Und dann? Würde so eine Dienstverpflichtung nicht automatisch auch für diejenigen gelten, die eben den Wehrdienst verweigern? Das Bundesfamilienministerium, das bereitet sich langsam darauf vor. In einem ersten Schritt für einen möglichen neuen Zivildienst wurden jetzt mehrere große Organisationen und Verbände befragt, ob sie denn überhaupt grundsätzlich bereit wären, den Zivis ein Angebot zu machen. Sarah Beham in Berlin, mit welchem Ergebnis denn?
Ja, das Bundesfamilienministerium hat eben 23 große Verbände angeschrieben, also mit dabei auch Caritas, Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und zwei Fragen eigentlich im Kern. Sowas wie, hattet ihr früher schon mal Zivildienstleistende und wärt ihr im Fall der Fälle sozusagen wieder dabei? Und die Antwort, 17 der 23 waren eben schon vor 2011 im Zivildienst sozusagen engagiert, haben Plätze angeboten und 22 der 23 Verbände sagen, ja, sie wären grundsätzlich bereit, Wehrdienstersatzleistende eben ein Angebot zu machen. Aber ganz wichtig, diese Abfrage heißt eben nicht, dass der Zivildienst zurückkommt.
Nun ist der Wehrdienst in Deutschland ja nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Das heißt, in der Schublade im Ministerium, da liegt doch sicher auch noch das alte Zivildienstgesetz. Also warum reicht das nicht mehr?
Das liegt da in der Tat. Da ist uns das Bundesfamilienministerium aber doch noch eine ausführliche Antwort schuldig. Da hat es vorher nur eine kurze schriftliche Info gegeben, ehrlich gesagt maximal vage zum Punkt Zivildienstgesetz eben. Da bleibt das Ministerium unkonkret und sagt nur, das alte Zivildienstgesetz sei zwar nach wie vor gültig, aber viele der darin festgelegten Regelungen waren schon damals bei der Aussetzung eben im Jahr 2011 überholungsbedürftig. Und deshalb würde das Ministerium jetzt ja, sicherheitshalber dran arbeiten, es moderner zu machen. Und da fällt dann auch das Schlagwort Entbürokratisierung. Ehrlich gesagt, was das alles konkret bedeutet, das ist bislang noch völlig offen. Auch wie im Fall der Fälle dann wirklich so ein Wehrersatzdienst konkret aussehen könnte. Daran werde gearbeitet. Also sehr viel Konjunktiv noch.
Ja, man muss sich aber für den Fall der Fälle vorbereiten. Also statt des Zivildienstes gibt es jetzt ja jede Menge Freiwilligendienste in Deutschland. Und wir waren ja schon bei dieser Abfrage eben, daraus nun eine mögliche Pflicht zu machen. Wie kommt das an bei den Hilfswerken, bei den Diakonien oder auch Pflegeeinrichtungen?
Na, gemischt würde ich sagen, alle, mit denen ich heute gesprochen habe, die betonen, wenn der Zivildienst wirklich käme, dann würde man Verantwortung übernehmen und eben Plätze einrichten. Generell ist die ganze Debatte für die Verbände aber gerade etwas schwer einzuordnen. Es sind noch viele Fragen offen, wovor die Verbände aber jetzt schon warnen oder zumindest sich Sorgen machen. Bisher gibt's ja eben Freiwilligendienste, wie zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst, aber eben auch freiwilliges soziales Jahr. Da bekommen junge Menschen, wenn sie zum Beispiel auch Ältere in Einrichtungen pflegen, ja so eine Art kleines Taschengeld. Sollte es also wieder einen Zivildienst geben, machen sich da einige Verbände Sorgen, dass es da eine Art Konkurrenz gibt, also ja, eine Art Gehaltsgefälle. Da warnt auch die Caritas vor einer Dreiklassengesellschaft, also Wehr- und Zivildienst gut bezahlt, Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst oder im freiwilligen sozialen Jahr dagegen schlecht bezahlt.
Also all das muss man noch mal ganz differenziert ausarbeiten. Wie sieht's eigentlich jetzt aus mit dem weiteren Zeitplan? Also bis wann entscheidet es sich, grob gesagt, ob es die Bundeswehr mit Freiwilligen schafft oder eben nicht? Wann käme dann so etwas wie Wehrpflicht und Zivildienst?
Das ist eine Frage, die die Politik beantworten muss. Theoretisch könnte die Regierung ja jetzt schon das so sagen. Seit Januar gilt ja das neue Wehrdienstgesetz, basiert eben auf Freiwilligkeit. Aber wenn sich zu wenig Freiwillige finden, dann kann der Bundestag eben mit diesem Gesetz eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen. Aber so einen ja, Automatismus, ab wann und wie vielen, den gibt es einfach nicht. Den wollte damals die SPD nicht, die Union hingegen schon. Und deswegen wird man sich da einfach die Zahlen genau anschauen müssen, was feststeht. Die Marke, die als Ziel angegeben ist, sind 460.000 Soldaten und Reservisten bis zum Jahr 2035. Stand jetzt aber Freiwilligkeit, keine Pflicht, daher auch kein Zivildienst und es ist eine politische Entscheidung.
Die Planungen für ein mögliches Comeback des Zivildienstes in Deutschland, das waren die Hintergründe mit Sarah Beham in Berlin und das waren die NDR Info Themen des Tages.